SRF 1.
Und es ist Punkt halb eins. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Lau oder schlau? Warum die CVP den zweiten Bundesrat sitzen und definitiv der SVP überlassen will. Und thematisch passend das Tagesgespräch mit BDP-Mitbegründer Hans Grunder zum Abgang seiner Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf um eins. Dann Spaltpilz. Hans-Uli Vogt will weiterhin für die Zürcher SVP in den Ständerat und entzweit damit die Bürgerlichen im Kanton. Kapitalistische Kommunisten. In China soll die Mittelschicht die Wirtschaft künftig am Laufen halten. Neuerdings auch mit mehr als einem Kind je Familie. Und kein Strategieproblem, aber seit langem ein Problem, diese Strategie umzusetzen. Darum streicht der neue Chef der Deutschen Bank jetzt tausende Stellen. Ein Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Kevin Gahannes mit den Nachrichten des Tages.
Ja, und dazu erst nach China. Dort soll die seit Jahrzehnten geltende Ein-Kind-Politik aufgehoben werden. Neu dürften alle Paare zwei Kinder zur Welt bringen. Das melden staatliche chinesische Medien nach einer viertägigen Sitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Vor zwei Jahren wurde bereits die Kinderpolitik für Familien auf dem Land etwas gelockert. Beobachter hatten einen Entscheid zur Ein-Kind-Politik erwartet, auch weil die chinesische Gesellschaft zunehmend als überaltert gilt. Die Deutsche Bank streicht weltweit Tausende von Stellen. Bei der Bank selber sollen 9.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Außerdem fielen weitere 6.000 Stellen weg bei ausgelagerten Dienstleistern. Das teilte die Führung der Großbank mit. Außerdem will sich die Deutsche Bank aus 10 Ländern komplett zurückziehen, darunter Dänemark, Norwegen, Mexiko und Argentinien. Wegen milliardenschwerer Abschreibungen im Investmentbanking erlitt die Bank im dritten Quartal einen Verlust von 6 Milliarden Euro. In die Schweiz. Die Wettbewerbskommission WEKO büßt 4 Autohändler wegen Preisabsprachen. Die betroffenen Händler verkaufen Autos des VW-Konzerns. Sie müssen zwischen 10.000 und 320.000 Franken zahlen. Der Entscheid der WEKO kann ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werden. Die Untersuchung war 2013 eingeleitet worden, nach einer Selbstanzeige der Generalimporteurin AMAG. Diese wird wegen der Selbstanzeige nicht gebüßt. Die Erhöhung der CO2-Abgabe, die der Bundesrat auf 2014 beschloss, ist gültig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die Beschwerde eines Heizöllieferanten ist von den Richtern abgewiesen worden. Zur Begründung erklärten sie, der Bund habe sich international verpflichtet, die Treibhausgase zu senken. Die Umsetzung dieser Vorgabe erfolge über das CO2-Gesetz, das eine genügende Grundlage für Lenkungsabgaben darstelle. Die Erhöhung der CO2-Abgabe sei erfolgt, weil die festgelegten Reduktionsziele nicht erreicht worden seien. Das habe die CO2-Statistik gezeigt. Und es gibt laut dem Bundesverwaltungsgericht keinen Hinweis darauf, dass die Statistik falsch sei. Der Hitzesommer in diesem Jahr hat die Schweizer Gletscher um 2,5% schrumpfen lassen. Bei den meisten vermessenen Gletschern sei die Eisdicke um 1 bis 2 Meter zurückgegangen. Das teilten die Akademien der Wissenschaften mit. Dank kühleren Temperaturen im September sei der Schmelzrekord des Hitzesommers 2003 nicht übertroffen worden. Raif Badawi, der inhaftierte saudische Blogger, erhält den wichtigen Sacharow-Preis für geistige Freiheit. Die Auszeichnung wird jährlich vom EU-Parlament vergeben. In einer Rede vor der Versammlung würdigte Parlamentspräsident Martin Schulz Badawis mutigen Einsatz für Meinungsfreiheit und Toleranz. Zugleich appellierte er an den saudischen König, den 31-jährigen Menschenrechtsaktivisten freizulassen. Badawi war wegen regierungs- und islamkritischer Äußerungen inhaftiert worden. Später wurde er zu 10 Jahren Haft und 1000 Peitschenhieben verurteilt. Die Fluggesellschaft Swiss meldet für das dritte Quartal einen Betriebsgewinn von 187 Millionen Franken. Das ist ein Drittel mehr als noch vor einem Jahr. Profitieren konnte das Unternehmen unter anderem vom tiefen Kerosinpreis. Er machte die Auswirkungen des starken Frankens wett. Im Kanton Zug dürfte das Volk entscheiden, ob die Mundart an der Schule einen höheren Stellenwert erhält. Das Kantonsparlament will keinen Gegenvorschlag ausarbeiten zu einer Volksinitiative der SVP. Und die Partei will ihre Initiative nicht zurückziehen. Die SVP verlangt, dass in den Zuger Kindergärten ausschließlich Mundart gesprochen wird. In der Schule sollen einzelne Fächer in Mundart unterrichtet werden. Das Wetter. Heute ist es im Westen und Süden oft sonnig, sonst dominieren eher die Wolken bei 12 bis 17 Grad. Morgen hat es im Flachland teils zähen Hochnebel, sonst scheint vor allem in den Bergen und im Süden häufig die Sonne.
Die CVP gibt also nach. Sie anerkennen den Anspruch der SVP auf einen zweiten Sitz im Bundesrat nun definitiv. Das bekräftigte CVP-Chef Christoph Darbele gestern nach der Rücktrittsankündigung von BDP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Die CVP werde auch nicht Hand bieten zu Manövern gegen SVP oder FDP, um den zweiten Mittesitz doch noch irgendwie zu retten. Das mag manche CVP-Wähler enttäuschen, doch die CVP-Spitze denkt damit strategisch voraus, wie der Bericht von Gaudenz Wacker zeigt.
Der Solothurner CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt hatte in den letzten Tagen viel Post von Wählerinnen und Wählern zu beantworten, per Mail, in Briefen oder am Telefon.
Ja, man hat selbstverständlich enttäuschte Mails und Anschriften und Telefonate, aber das ist eine Enttäuschung über das Wahlresultat vom 18. Oktober.
Und dazu geselle sich nun noch die Enttäuschung darüber, dass die CVP keine Anstalten macht, mit Hilfe von Links eine neue Mitte-Kandidatur für den Bundesrat zu portieren, sagt der Politologe Andreas Ladner von der Universität Lausanne.
Es gibt Leute, die den Kurs der CVP als Teil einer Mitte-Links-Allianz durchaus gutiert haben und die sind natürlich jetzt enttäuscht.
Und doch bei seinen Wählern überwiege die Einsicht, so Stefan Müller-Altermatt.
Man akzeptiert die Macht des Faktischen, die halt einfach sagt, es ist so, wie es ist. Die Mathematik spricht jetzt für die SVP und müsste es anders sein, hätte man vorher die Mitte zusammenbringen müssen.
Das ist das klare Fazit auch der CVP-Spitze. Die Mitte hat es in den letzten 4 Jahren nicht geschafft, sich richtig zusammenzuraufen. Also hat die SVP nach ihrem Wahlsieg jetzt Anspruch auf 2 Bundesratssitze. Und doch, am Tag der Bundesratswahl, am 9. Dezember, sich zu Zuschauerinnen degradieren lassen, wollen noch nicht alle CVP-Vertreterinnen im Bundeshaus. Die Zürcher CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin etwa sagt, natürlich gelte der SVP-Anspruch auf 2 Sitze.
Aber nachher kommt dann der zweite Schritt und der zweite Schritt heißt, welche Kandidaten werden uns präsentiert, sind die valabel und das wird die Vereinigte Bundesversammlung entscheiden.
Das werde noch viel zu reden geben. Die Partei richtet ihren Blick nun aber nach vorne auf die Zeit nach den Bundesratswahlen. Die Strategie der Parteispitze heißt, in den nächsten 4 Jahren ein weiteres Mal die Zusammenarbeit mit den anderen Mitteparteien BDP, GLP und EVP suchen und, falls das gelingt, mit insgesamt über 22% Wähleranteil im Rücken als zweitstärkste Kraft einen FDP-Sitz im Bundesrat angreifen. CVP-Präsident Christoph Darbele.
Wenn die Mitte sich glaubwürdig profilieren kann, glaubwürdig strukturieren kann, also wenn wirklich ein Quantensprung hier geleistet wird, dann bin ich der Meinung, dass bei der nächsten FDP-Vakanz das Thema aufs Tapet wieder diskutiert würde.
Dieses Manöver gelingt aber nur, wenn Links und Mitte geschlossen einen der beiden FDP-Sitze angreifen. Dazu ist noch viel Arbeit nötig. Immerhin, ein späterer Angriff auf den FDP-Sitz ist aussichtsreicher als ein Angriff jetzt auf den SVP-Sitz. Auch weil ein Kandidat mit ernsthaften Bundesratsambitionen für ein derart riskantes Manöver erst noch gefunden werden müsste, sagt CVP-Nationalrat Gerhard Pfister.
Mit dieser Argumentation, einfach diesen Sitz um allen Preis in der Mitte zu halten, gibt es aus meiner Sicht sehr wenige CVPler, die sich vorstellen können, dafür anzutreten.
Kaum einer würde dafür von der CVP-Fraktion unterstützt. Kommt hinzu, die CVP erhebt jetzt bereits auch Anspruch aufs Bundeskanzleramt, also die 8. Person im Bundesratszimmer. Politologe Andreas Ladner.
Wenn sie einen Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin zusätzlich hat, dann ist sie bereits sehr gut bedient und dann könnten auch andere Partner in dieser Allianz zum Zuge kommen.
Heißt, bei einem erfolgreichen späteren Angriff auf den FDP-Sitz könnte statt der CVP eine andere Mittepartei profitieren. Doch vorläufig gilt, die CVP gibt den zweiten Mittesitz frei und hält sich so für die Zukunft alle Optionen offen.
Der Beitrag aus dem Bundeshaus von Gaudenz Wacker. Die Rücktrittsankündigung von Bundesrätin Wittmer-Schlumpf war noch taufrisch, als man sich gestern in ihrer Heimatgemeinde im bündnerischen Felsberg zur Versammlung traf. Am Rande der Gemeindeversammlung hat Silvio Liechti die Stimmung in der Bevölkerung eingefangen.
Draußen vor der Aula stehen ein paar Männer. Luft schnappen, bevor es in den Saal geht. Alle haben die Nachrichten verfolgt, wissend vom Rücktritt ihrer Bundesrätin. Trotzdem kein Grund, vom Kuro normal abzuweichen, sagt dieser Einwohner.
Ja, jetzt haben wir Gemeindeversammlung und müssen den Gemeinderat wählen. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun.
Auch die Gemeindepräsidentin Lucrezia Furrer sieht das so. Im Prinzip. Natürlich stehe die Versammlung unter einem etwas anderen Stern heute, gibt sie zu. Das habe sie auch ganz persönlich bei ihrer Vorbereitung gemerkt.
Ich tue eigentlich normalerweise die Gemeindeversammlung am Tag vor Versammlung ganz konkret vorbereiten. Aber irgendwie ist es mir heute nicht gleich gelungen wie sonst. Weil ja, der Fokus ist natürlich bei Frau Wittmer-Schlumpf und die Gedanken sind bei ihr.
Gedanken über ihre Evelyn, wie man hier sagt, machen sich auch andere Felsbergerinnen und Felsberger. Viele von ihnen sind schon im Saal, gut 200 sind gekommen. Auf den Rücktritt von Evelyn Wittmer-Schlumpf angesprochen, sagt dieser Mann:
Nein, im Tal hat sie recht gehabt. Dann haben die Polter einmal selber aufstellen, oder? Schade, dass die Beste von denen vorgeht, oder?
Ein paar Reihen weiter hinten sitzt eine ältere Frau. Sie kenne die Bundesrätin gut. Sie hoffe, dass Evelyn nun wieder etwas mehr im Dorf anzutreffen sei.
Sie hat jetzt noch eine schöne Zeit da zum locker wohnen hier in Felsberg und in den Verein mitmachen, wo sie auch immer mitgemacht hat. Wir haben früher noch miteinander gekandörgelt und sie spielt Klavier und sie war in den Turmverein und das wird sie nachher alles wieder machen, denke ich.
Viele im Saal finden, es sei der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt. Die Zeit sei reif, sagt auch dieser Mann.
Die Ehre ist vorbei, hat es 8 Jahre gemacht, hat es sehr gut gemacht und die Chancen sind sicher an einem kleinen Ort zum Weitermachen. Also ich glaube, es ist richtig so.
Viel Verständnis, viel Rückhalt, viel Respekt für die Bundesrätin. Kritische Stimmen sind kaum zu hören. Er allerdings habe ihr nie verziehen, dass sie damals vor 8 Jahren die Wahl angenommen habe, sagt ein Mann, der im hinteren Teil des Saals sitzt.
Ich war noch erfreut, ein bisschen. Ja, erfreut. Ja, ich habe das Gefühl, sie ist mit dem Hintertür reingekommen und jetzt ist im Hintertür rausgegangen.
Evelyn Wittmer-Schlumpf tritt ab. Doch schon steht der nächste Vertreter der Schlumpf-Wittmer-Politdynastie in den Startlöchern. Ursin Wittmer, Sohn der Bundesrätin, kandidierte just gestern für den Gemeindevorstand von Felsberg. Gewählt wurde er mit einem Glanzresultat.
Silvio Liechti war für uns in Felsberg. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen bis 13 Uhr. Die neueste Kaffeemaschine, ein Flachbildschirm, Apple Computer. Besuch einer Mittelstandsfamilie in China. Dann, die Deutsche Bank will eine bessere Bank werden und streicht darum schon mal tausende Stellen. Und
ja, ist schon das Problem für die Familien. Für eine Familie unter 2'000 Franken, 1'900 und dann noch exklusiv. Unheimlich teuer.
Unbezahlbare Wohnungen nicht nur in Zürich und Genf, sondern neuerdings auch in Appenzell-Innerrhoden. Doch zuerst in den Kanton Zürich. Bürgerlicher Schulterschluss, das war ein oft gehörter Ausdruck in diesem Wahljahr. Eine FDP, die nach Jahrzehnten wieder stärker wird, und die bürgerliche Anführerin, die SVP. Die beiden Parteien sollten enger zusammenrücken, alte Animositäten vergessen, war die Idee. Aber das ist offensichtlich einfacher gesagt als getan. Flächendeckende Listenverbindungen der beiden Parteien scheiterten an der FDP und auch bei Ständeratswahlen tun sich die beiden Parteien sehr schwer mit einer Zusammenarbeit. Das zeigt sich exemplarisch im Kanton Zürich, wo ein grüner, lachender Dritter sein könnte. Die Einschätzung von Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Die Zeit heilt Wunden, sagt man. Wenn der Volksmund recht hat, müssen die Wunden bei der Zürcher SVP und FDP besonders tief sein. Denn es ist Jahre her, seit die SVP die Freisinnigen als Weichsinnige denunzierte und die Freisinnigen umgekehrt die von Zürich dominierte SVP als Politsekte darstellte. Zwar rauften sich die beiden auf Kantons- und Stadtebene inzwischen mehrmals zusammen, aber bei den nationalen Wahlen schafften die natürlichen Partner in Zürich einmal mehr die Kurve nicht. Eine Prise Salz in die Wunden genügte und die Sticheleien gingen wieder los. Und das ist nicht nur bei den Parteispitzen so. Gestern hätten die Delegierten der Zürcher SVP die letzte Chance gehabt, den Entscheid ihrer Rennleitung zu korrigieren, ihren Ständeratskandidaten, den Uniprofessor Hans-Urli Vogt, zurückzuziehen, um Rodinoser von der FDP den noch freien Zürcher Sitz in der kleinen Kammer zu sichern. Noser hatte im ersten Wahlgang hinter Überflieger Josic mit großem Abstand vor Vogt Platz 2 erreicht. Aber nachdem ein Deal mit der Aargauer FDP gescheitert war und dort Parteipräsident Philipp Müller im Rennen bleibt, war der Tenor gestern bei der Zürcher SVP jetzt erst recht dem Gegenwind trotzen. Und dieser Gegenwind ist groß. Die Wirtschaftsverbände, vom Gewerbeverband bis zu den Bankiers, gaben gemeinsam die Empfehlung Noser heraus. Auch CVP und EVP unterstützen den FDP-Mann. Die SVP steht allein da, findet sich wieder in der bewährten Alle-gegen-uns-Rolle. Aufgehen wird diese Rechnung kaum. Vogt wird das SVP-Stimmenpotenzial ausschöpfen, aber das reicht nicht. Der bekanntere und profiliertere Noser dürfte, wie schon im ersten Wahlgang, viele Stimmen in der Mitte, möglicherweise auch etwas links davon holen und so die Wahl schaffen. Aber die Bürgerlichen gehen mit ihrer Taktik ein vermeidbares Restrisiko ein. Die Wahl des grünen Bastien Giraud ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Zwei linke Standesvertreter für das bürgerliche Zürich, das wäre ein Schock für SVP und FDP. Bestenfalls ein heilsamer für die beiden bürgerlichen Streithähne, mit dem Ergebnis, dass sie die alten Wunden jetzt vielleicht doch lieber in Ruhe lassen.
In China endet heute die Versammlung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. 4 Tage lang haben die Spitzen der Partei über den nächsten 5-Jahres-Plan und dessen Stoßrichtung beraten. Bekannt ist bis jetzt so viel, das schnelle Wirtschaftswachstum soll abgebremst, soll nachhaltiger werden. Statt hauptsächlich auf Billigexporte und Schwerindustrie setzt die kommunistische Führung künftig auf den Mittelstand. Der soll mehr konsumieren und so zur Hauptstütze der Wirtschaft werden. Doch was heißt Mittelstand? Urs Morf hat eine chinesische Mittelstandsfamilie besucht.
Der Besuch in der geräumigen Vierzimmerwohnung von Frau Zhou Ye und Herr Hu Xixiang in einer Pekinger Neubausiedlung beginnt mit einer Überraschung. Denn das 4-jährige Söhnchen Tao Tao ist über den ausländischen Journalisten gar nicht begeistert, sondern bricht in Tränen aus. Während das Kindermädchen Tao Tao zu trösten versucht, führt Gastgeberin Zhou die neueste Errungenschaft der Familie im Wohnzimmer vor, eine topmoderne Kaffeemaschine. Frau Zhou erklärt: Die Kaffeemaschine habe ich mir von meiner Schwester in Deutschland besorgen lassen. Auch sonst fehlt es in der Wohnung des Ehepaares Zhou und Hu an nichts, was auch in westlichen Mittelstandsfamilien anzutreffen ist. Ein großer Flachbildschirmfernseher einer japanischen Marke, Mac, Desktop-Computer, Videokamera, 2 Laptops, mehrere Smartphones und eine perfekt ausgerüstete Küche. Gastgeberin Zhou, die Germanistik studiert hat, sagt dazu:
Unsere Generation ist schon anders als meine Elterns Generation. Damals sparen, weil sie wirklich Angst haben, wieder einen so Hunger haben. Und jetzt sind wir jetzt ganz anders als unsere Elterns Generation, dass wir auch möchte auch gerne ein Leben genießen.
Und genießen und sich etwas leisten, das kann das Paar durchaus, obwohl die zwei selber noch darüber staunen.
Jetzt haben wir Autos und haben wir auch Wohnungen. Das habe ich früher nach dem Studio gar nicht sich zutraut, das zu träumen. Das ist für uns alles zu teuer und alles unrealistisch. Aber jetzt haben wir alles gekauft und geschafft.
Wie Zhou antönt, war das nicht immer so. Nach dem Studium war sie Anfang der 1990er Jahre zuerst einmal beim Pekinger Kulturministerium angestellt.
Da verdient man wirklich sehr wenig.
Aber nach einem weiteren Studium in Deutschland arbeitet sie nun schon seit Jahren bei einer großen deutschen Firma und verdient heute ein Zigfaches des Gehalts einer Staatsangestellten. ähnlich der Werdegang ihres Ehemannes Hu, der früher ebenfalls beim Kulturministerium arbeitete. Heute ist er Assistent eines erfolgreichen chinesischen Kunstmalers und organisiert für diesen Ausstellungen im In- und Ausland. Beides, freischaffende reiche Künstler und Künstlerassistent, sind Berufsgattungen, die es vor 2 Jahrzehnten in der Volksrepublik noch gar nicht gab. Weil das Ehepaar vor einiger Zeit zusätzlich zur selber bewohnten Wohnung noch eine zweite gekauft und vermietet hat, verfügt es über ein beträchtliches Einkommen. Eine gute Erziehung mit vielen Privatkursen und eigenem Kindermädchen für Söhnchen Tautau ist gesichert. Letzthin hat Joes pensionierter Vater, der ebenfalls in der Wohnung lebt, an der Börse umgerechnet über 10.000 Franken verzockt. Sogar einen solchen Verlust kann das Paar ohne materiellen Verzicht wegstecken.
In China waren wir schon viel gereist und letztes Jahr waren wir in Deutschland. 4 Wochen mit meinem Sohn, mein Mann war dabei. Wir waren noch in Portugal. Und dieses Jahr waren wir mit Freunden auch zusammen Malediven. Und jetzt nach Philippinen wollen wir.
Mit diesem Lebensstil gehört Joes Familie zu den bereits fast 400 Millionen Chinesen der neuen Mittelklasse. Also zu denjenigen, die laut dem neuen 5-Jahres-Plan künftig mit ihrem Einkommen und Konsumverhalten zur tragenden Stütze der chinesischen Volkswirtschaft werden sollen. Ganz ohne Sorgen ist diese neue Mittelklasse, gerade auch im Hinblick auf die neuen Pläne der chinesischen Führung, allerdings nicht. Ehemann Hu sagt: Manche vergleichen Chinas Wirtschaft mit einem Fahrrad, das viel zu schnell fährt und nun abgebremst werden muss. Aber ob das ohne Sturz möglich ist, das weiß noch niemand. Und mit verlegenem Lachen fügt er an:
以前没有想到，今后也不会想到的。
Vor 30 Jahren hätte kein Mensch vorauszusagen gewagt, wie gewaltig sich China in dieser Zeit verändern würde. Das heißt aber auch, dass heute niemand sagen kann, wie es in den nächsten 30 Jahren weitergehen wird.
China-Korrespondent Urs Morf im Rendezvous. In 8 Minuten ist es 13 Uhr. Von 103.000 Vollzeitstellen runter auf etwa 77.000. Die Deutsche Bank führt einen regelrechten Kahlschlag aus. Kleiner wird die Bank aber nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Sie zieht sich vollständig aus 10 Ländern zurück, darunter Argentinien und Mexiko. Frage an Susan Giger von der SRF-Wirtschaftsredaktion: Warum eigentlich dieser radikale Schrumpfkurs?
Die Deutsche Bank weist für dieses Quartal einen Rekordverlust von über 6 Milliarden Euro aus. Solche Verluste kennen wir eigentlich vor allem aus der Zeit der Finanzkrise 2008. Da hat die UBS ähnliche Zahlen präsentiert. Das Problem bei der Deutschen Bank ist, dass sie eine unendlich lange Liste an Rechtsfällen am Hals hat. Sie war verwickelt bei den Manipulationen des Liborzinses, der Devisenkurse. In Russland geht es um Geldwäscherei und in den USA ist sie mit dabei, da geht es um fragwürdige Hypothekengeschäfte. Es sind schätzungsweise bis zu 1000 Rechtsstreitigkeiten und dafür muss die Bank Rückstellungen machen und das drückt enorm aufs Ergebnis.
Die Bank will sich aus fast 1 Dutzend Ländern zurückziehen. Trifft es auch Angestellte in der Schweiz?
Das ist noch nicht klar. Die Deutsche Bank dürfte allerdings in der Schweiz bleiben. Der Schweizer Ableger gehört nicht zum Dutzend der gestrichenen Märkte. Die Frage ist einfach, wie stark es die rund 750 Mitarbeiter hier in der Schweiz treffen wird. Das konnte mir die Zuständigen noch nicht sagen. Aber es ist sicherlich nicht unwichtig. In der Schweiz gehört die Deutsche Bank zu den ganz grossen und wichtigen ausländischen Banken.
Der frühere Chef der Deutschen Bank, der Schweizer Joe Ackermann, forderte zu seiner Zeit eine Eigenkapitalrendite von 25%. Da beginnen die Gier, sagten Kritiker. Büßt die Deutsche Bank jetzt für den Größenwahn ihres einstigen Chefs?
Das ist im Nachhinein und von außen schwierig zu beurteilen, aber man darf schon sagen, wenn der Chef so hohe Ziele setzt, so viel Gewinn machen will, Gewinn sozusagen um jeden Preis, das färbt auf die Mitarbeiter ab, setzt sie unter Druck, es führt zu Fehlanreizen, dass eben gerade auch gern und viel, gar zu viel Risiko eingegangen wird, dass man sich nicht an alle Regeln hält. Und schließlich fand er ja ein großer Teil der Fehlverhalten, zum Beispiel die Manipulation beim Zins oder bei den Devisen. Es fand ja während Ackermanns Zeit statt. Und ja, das darf man sagen, dafür muss die Deutsche Bank jetzt definitiv büßen.
Und die jetzigen Chefs der Bank sagen, die Deutsche Bank, die müsse eine bessere Bank werden. Was meinen Sie damit, eine sauberere Bank?
Ja, das heißt eben, dass man weniger riskante Geschäfte will. So trennt sich die Deutsche Bank zum Beispiel im Investmentbanking von diversen Kunden und Geschäften. Man will einfacher und weniger spektakulär sein, dafür nachhaltigere Gewinne erzielen. Stichwort wohl auch weniger Rechtsprozesse, bitte. Ja, es ist eine Art Rückbesinnung auf die Tugenden und das hören wir ja nicht zum ersten Mal auch. Andere europäische Banken wie auch die Credit Suisse bauen in diesem Sinne um und das hat wohl nicht zuletzt auch damit zu tun, dass wegen den strengeren Regeln, gerade auch bezüglich Eigenkapital, da wird es einfach teuer, sehr teuer, wenn man zu viel Risiko eingeht, zu hohe Gewinnziele sich setzt oder eben zu viel Spektakel will.
Auf den Punkt gebracht, das waren Einschätzungen von Susanne Giger. In den Ballungszentren um Zürich, Basel und Genf steigen die Haus- und Wohnungspreise an. Das ist schon länger so. Doch bezahlbaren Wohnraum gibt's auch auf dem Land immer seltener, wie das Beispiel von Appenzell-Innerrhoden zeigt. Hier sind die Bodenpreise in den letzten 10 Jahren um 70% gestiegen. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Im kleinen Kanton wird derzeit groß gebaut. Baugruben und Kräne prägen das Bild. In den Außenquartieren des Hauptorts Appenzell schießen Miet- und Eigentumswohnungen wie Pilze aus dem Boden. Gebaut allerdings wird vorwiegend teuer und luxuriös.
Ja, ist schon das Problem für die Familien. Ja, eben keine günstige Wohnung. Für eine Familie unter 2'000 Franken, 1'900 und dann noch exklusiv. Unheimlich teuer.
Ja, das sind gute fremde Firmen. Und Blöcke mache ich nicht mit viel Wohnungen.
Also einfach für die Familie zu teuer sein, habe ich schon gehört sagen, ist schade. Ist ein bisschen schade.
Appenzell wird zum Opfer des eigenen Erfolgs. Mit tiefen Steuern hat der kleinste Kanton der Schweiz Reiche und Unternehmen angelockt. Doch wo Steuern sinken, da steigen die Preise für Miete und Wohneigentum. Viele in Appenzell leiden heute unter horrenden Wohnkosten. Überbauungen werden hochgezogen mit einer Geschwindigkeit, die vielen Einheimischen Bauchschmerzen macht, sagt Agathe Nisple. Sie war über 15 Jahre Mitglied der größten Baukommission des Kantons.
In diesem kleinen Kanton den Boden kann man nicht vergrößern, muss man sehr, sehr sorgsam damit umgehen. Und das geht jetzt extrem schnell. Das geht mir zu schnell. Als Bürgerin macht mir das ein bisschen Sorge und Angst. Und es tut mir leid um diese ganze schnelle Bodenpolitik, die jetzt läuft.
Trotz des Baubooms herrsche aber ein Mangel an bezahlbaren Wohnungen in Appenzell. Auch der zuständige Regierungsrat Landammann Daniel Fessler sieht darin ein Problem.
Bei uns sind doch in den letzten Jahren die Preise stark gestiegen und ich meine zu stark. Das hat auch mit der zu großen Nachfrage im Vergleich zum Angebot zu tun. Innerrhoden hat nebst dem Kanton Wallis die zweithöchste Eigentumsrate. Das heißt, wir haben traditionell sehr wenig Mietwohnungen. Es wurde bei uns wenig investiert, insbesondere auch von institutionellen Anlegern. Das hat zu einer Knappheit geführt.
Der Quadratmeterpreis für Eigentumswohnungen im Zentrum von Appenzell liegt rund 600 Franken höher als in der Stadt St. Gallen, das rund 14 Mal mehr Einwohner hat als das Dorf Appenzell. Wer die teuren Wohnungen und Häuser kauft oder mietet, darüber wird in Appenzell gestritten. Die einen sagen, es seien vor allem reiche Ausländer, die sich ein exklusives Feriendomizil leisten. Andere dagegen behaupten, dass vorwiegend wohlhabende Appenzeller zugreifen. Der Innerrhoder SP-Präsident Martin Pfister wollte diesen Frühling mit einem Vorstoß an der Landsgemeinde den Kanton dazu verpflichten, genossenschaftlichen, günstigen Wohnraum für alle zu schaffen. Allerdings erfolglos.
Der Druck ist in der breiten Bevölkerung zwar am Steigen, aber doch, an der Landsgemeinde konnte man es relativ einfach polemisch abholzen, indem ein Gegner gesagt hat, wir brauchen nicht ein System wie in Zürich, sondern wir sind in Innerrhoden und Innerrhoden tickt anders. Aber das ist eine Täuschung. Innerrhoden tickt in diesem Bereich schon sehr gleich wie breite Kreise im Rest der Schweiz.
Der Staat müsse nun handeln. Eine Forderung, die bei Landammann Daniel Fessler auf offene Ohren stößt.
Ja, wir versuchen, zu Land zu kommen. Das tönt sehr einfach, ist aber äußerst schwierig, weil Land muss zuerst erhältlich sein. Es nützt nichts, wenn der Kanton eine kleine Parzelle kauft. Er muss versuchen, ein größeres Grundstück erwerben zu können. Und das hat sich als sehr schwierig erwiesen.
Nach zähen Verhandlungen konnte der Kanton Appenzell-Innerrhoden nun aber eine erste größere Liegenschaft hinter dem Bahnhof kaufen. Hier soll der Grundstein gelegt werden für den Bau von möglichst preiswerten Wohnungen für junge Familien als Antwort auf die massiv gestiegenen Immobilienpreise der letzten Jahre.
Rendezvous 13 Uhr. Gleich im 1. und 4. ist die Kleinpartei BDP auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit, jetzt da ihr Aushängeschild Evelyn Wittmer-Schlumpf zurücktreten wird. Die erste Präsident der BDP, Hans Grunder, nimmt Stellung im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Gahannes.
Familien in China dürfen künftig wieder mehr als ein Kind haben. Die seit Jahrzehnten geltende Ein-Kind-Politik wird für das ganze Land aufgehoben. Das melden staatliche chinesische Medien. Die Deutsche Bank streicht weltweit 9.000 Arbeitsplätze. Weitere 6.000 Stellen sollen bei ausgelagerten Dienstleistern wegfallen. Die Bank musste besonders im Investmentbanking viel abschreiben. Darum machte sie im dritten Quartal einen Verlust von 6 Milliarden Euro. Die Erhöhung der CO2-Abgabe, die der Bundesrat auf 2014 beschloss, ist gültig. Die gesetzliche Grundlage für die Lenkungsabgabe sei genügend, hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es wies eine Beschwerde dagegen ab.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.